wir sind immer sehr gut damit gefahren, klare Prozesse und klare Strukturen zu haben. Und diesen Startup-Vibe, der ist natürlich auch bei uns da, aber wir feiern uns nicht fürs Chaos. Gerade in der frühen Phase sehr, sehr wichtig, dass man einen Fokus beibehält und sich genau überlegt, was ist jetzt eigentlich in der Anfangsphase am wichtigsten und was ist schön, aber kann auch im nächsten Schritt kommen.
Hier ist der Gründerszene-Podcast So geht Startup. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihren Weg und wir hoffen auf viele nützliche Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ich bin Georg Reeth und ich spreche heute mit Janina Mütze. Sie hat vor 5 Jahren Civic gegründet. Das ist das inzwischen größte Online-Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Und Janina sitzt daneben auch in verschiedenen Beiräten anderer Startups und dem Beirat der Jugend Digitale Wirtschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich möchte heute herausfinden, wie sie das alles geschafft hat. Hallo Janina.
Hallo.
Normalerweise, wenn wir Gäste in diesem Podcast einladen, dann beginnen wir immer mit einer persönlichen Einstiegsfrage oder etwas zum Unternehmen. Und in deinem Fall kam mir sofort diese eine Frage in den Sinn, nämlich, wen würdest du wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Das ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber kannst du diese Frage überhaupt noch hören?
Ja, das ist jetzt noch ein wenig die Königsdisziplin unter dem, was wir tun. Wir erheben ja tausende Items rund um die Uhr, also politische Umfragen genauso wie Konsumforschung, die wir betreiben, aber die Stimmung direkt von der Sonntagsfrage abzuleiten, die wir im Land sehen, das ist natürlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten nach wie vor wahnsinnig spannend.
Das sagst du natürlich auch, weil du einen politischen Background hast, deswegen lass uns gerne mal bei dir und im Persönlichen anfangen. Du hast ja in der Kommunalpolitik angefangen, willst du mal ganz kurz erzählen, was du da gemacht hast?
Ja, also da greifen wir jetzt ganz tief zurück in meine Jugend. Ich war jetzt nie hauptberuflich in der Kommunalpolitik tätig, aber es stimmt, ich habe meinen heutigen Mitgründer über die Kommunalpolitik kennengelernt. Und zwar kommen wir gebürtig beide aus dem Main-Taunus-Kreis. Das ist so eine Region vor Frankfurt am Main. Und wir haben gemeinsam einen Wahlkampf gemacht und das ist so eine Erfahrung, die wir sehr früh geteilt haben, dass man in so einer kleinen Stadt, vielleicht nicht 40 Mann und Frau großen Stadt, steht auf dem Marktplatz am Freitagnachmittag und sich vielleicht entweder beschimpfen lässt über das, was man tut oder das Gefühl hat, alle sind ja der gleichen Meinung, was die Umgehungsstraße angeht und letztendlich spricht man aber nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt der Gesellschaft und dieses Thema, dass man vielleicht die eigene Zielgruppe nicht richtig kennt und dann zu viele Entscheidungen aus dem Bauchgefühl trifft, das hat uns dann Jahre später in Berlin wieder zusammengeführt und zur Gründung von Survey beigetragen.
Aber nun gab es natürlich auch damals schon Tools, um eigentlich die Meinung von Menschen einzufangen. Warum habt ihr die damals in der Kommunalpolitik nicht benutzt?
Ja, Tools ist ein ganz spannendes Stichwort. Also erstmal, ich bin auch heute noch relativ jung, aber da reden wir jetzt wirklich von der Zeit von vor über 15 Jahren, wo wir Kommunalpolitik gemacht haben. Das heißt, Tools, die es online gab, oder die es online heute gibt, die gab es damals zum Teil noch nicht. Und was man ja machen möchte, aber wenn man auch wirklich valide Ergebnisse haben möchte, ist, man greift eigentlich auf Produkte der Markt- und Meinungsforschung zurück, der traditionellen Branche im Grunde. Ne?
Also Anrufe bei zufälligen Leuten.
Zum Beispiel, genau. Also sagen wir, wir glauben jetzt wirklich daran, dass man eine perfekte Zufallsstichprobe ziehen muss und dann wollen wir eine perfekte Zufallsstichprobe in Hattersheim am Main ziehen. Das ist natürlich wahnsinnig teuer in so einer 40.000 Seelenstadt. Da eine Zufallsstichprobe aufzunehmen. Also das hätte man sich nicht leisten können zu dem damaligen Zeitpunkt, ob die Ergebnisse dann so viel besser gewesen wären, als dann wirklich sich tagtäglich mit den Menschen zu unterhalten. Ich weiß es nicht. Es kam für uns einfach nicht in Frage.
Dann habt ihr ja relativ schnell gemeinsam was gestartet. Das war damals noch Omni. Da ging es auch um Politik, so wie jetzt bei euch, aber noch im Spezielleren ging es so ein bisschen mehr um Transparenz, ging um einen direkteren Draht in die Politik. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, also ich glaube, so ein bisschen diese Core-Idee meines Mitgründers und mir, die habe ich jetzt schon ein bisschen durch die Kommunalpolitik skizziert. Wir sind uns auch beruflich da jeweils relativ treu geblieben. Also wir sind beides VWLer, also beide VWL studiert, haben beide in Berlin im politischen Umfeld gearbeitet und Gerrit, mein Mitgründer, hatte irgendwann den dringenden Wunsch, sich selbstständig zu machen und hatte mir immer erzählt, er würde so eine Plattform bauen wollen, wo es darum geht, dass Entscheidungsträger besser mit ihren Zielgruppen ins Gespräch kommen. So ein bisschen wie so ein Abgeordnetenwatch in besser.
Was heißt denn besser? Das gibt es ja schon, wie du selber sagst.
Genau. In Besser war damals unsere naive Vorstellung von, man müsste eigentlich 10.000 weitere Features einbauen, die einen besseren Dialog ermöglichen, rückkoppeln, also das Thema Abstimmen und Meinung quantifizierbar machen, war nur ein ganz kleines Teil davon. Aber wir hatten eben keine Ahnung von Produktentwicklung und dachten eben, es wäre eine super gute Idee, ein Produkt so kompliziert wie möglich aufzusetzen. Und das war die allererste Idee, mit der er mich dann auch damals überzeugt hat, ja, meinen Job auch zu kündigen und mit einzusteigen. Und das ist natürlich eins unserer ersten großen Learnings gewesen. Diese Idee muss viel einfacher gedacht werden. Sie muss viel iterativer aufgebaut werden. Und so kamen wir eben schrittweise dahin, dass wir eigentlich diese ganzen Kommentarfunktionen und den verbalen Austausch rausstreichen und uns wirklich auf die Erhebung von Daten konzentrieren. Wir sind ja heute das größte Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Und aus einer ganz, ganz schiefen Datenabgabe, also Menschen, die sich online ausdrücken, das ist ja nicht irgendwie von Beginn aus repräsentativ, in Echtzeit validiert.
Oh, jetzt hast du dieses böse Wort gesagt.
Jetzt habe ich dieses böse Wort gesagt.
Können wir später gerne nochmal zu kommen.
Nee, jetzt müssen wir dazu kommen. Politik. Ja, genau. Jetzt sind wir dann quasi schon da. Das ist dann fast ein Naturgesetz, ja.
Okay. Aber vielleicht nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Meinst du denn, jedes Startup muss sich tatsächlich so vereinfachen, wie du das gerade gesagt hast? Gibt es nicht auch Startups, die vielleicht komplex sind und auch komplex sein sollten?
Also ich glaube, die meisten guten Tech-Produkte sind wahnsinnig komplex. Das würde ich auch für uns beanspruchen. Also würde ich auch für unsere Algorithmen beanspruchen und für das, was wir tagtäglich tun. Aber ich gewinne damit natürlich keinen Preis und erst recht keine Kunden, indem ich diese Komplexität auf andere überstülpe.
Also geht es hauptsächlich um die Kommunikation nach außen dabei.
Kommunikation nach außen, aber genauso natürlich auch die Kommunikation nach innen, weil die Mitarbeiter der ersten Stunde, das ist ja irgendwie ein erweitertes Gründerteam, die nimmt man natürlich in allen Dimensionen mit, aber wenn dann auch die Firma größer wird, ist es so wahnsinnig wichtig, die Botschaften auch zu vereinheitlichen und den Fokus immer wieder reinzubringen, weil wir sind alle permanent im Gespräch mit Kunden oder anderen Stakeholdern und sammeln tolle Ideen und Möglichkeiten, aber sich eben dann nicht ablenken zu lassen und distracten zu lassen, ist glaube ich, schon eines der wichtigsten Learnings für jedes frühphasige Unternehmen. Ich glaube, in späteren Phasen ist es dann wieder die Herausforderung, auch wieder mehr Kreativität zuzulassen. Ne? Aber ich glaube, das ist dann gerade in der frühen Phase sehr, sehr wichtig, dass man einen Fokus beibehält und sich genau überlegt, was ist jetzt eigentlich in der Anfangsphase am wichtigsten und was ist schön, aber kann auch im nächsten Schritt kommen.
Ist es auch ein Grund, warum man bei euch fast nirgendwo das Wort KI liest? Bei jedem anderen Startup würde das dreimal auf der Webseite stehen, bevor man zum Produkt selbst kommt.
Ja, sehr guter Punkt. Das ist tatsächlich was, jetzt spreche ich sehr offen über eine sehr innere, interne Überlegung. Wir haben uns so ein bisschen davon frei gemacht, jeden technologischen Schritt auch sofort auf die Webseite zu übertragen. Ne? Also natürlich ist bei uns ganz viel Machine Learning drin. Und wir haben eigene Entwickler, die sich wirklich nur in dem Bereich beschäftigen. Ja, das kann man vielleicht im Marketing auch gut nutzen. Und ich glaube auch, dass es für ein Tech-Unternehmen wichtig ist, so diesen Stack nach außen zu tragen. Aber nochmal, man muss sich überlegen, an wen verkaufe ich denn meine Produkte und was ist für die entscheidend? Und da sind wir vielleicht auch einfach in einer sehr konservativen Branche unterwegs, sowohl in der Markt- als auch in der Meinungsforschung. Und vielleicht weckt das aktuell noch häufiger etwas mehr Misstrauen, als dass es wirklich hilft, dann das eigene Produkt zu verkaufen.
Was meinst du mit noch?
Naja, auch solche Branchen sind natürlich irgendwann vom Wandel betroffen oder der Wandel geht auch an diesen Branchen nicht vorbei.
Also ihr müsst euch quasi so ein bisschen von der klassischen Konkurrenz noch lösen.
Genau, also ich glaube, das ist uns immer leichter gefallen, als wir das vielleicht wollten, weil wir natürlich einfach von der Wurzel aus einen ganz anderen Ansatz gewählt haben. Aber es war auch für uns kommunikativ wichtig, auch die Nähe zur traditionellen Branche auch immer wieder auch zu betonen. Und das war auch ein Weg für uns, das zu lernen. Und natürlich sind wir intern stolz auf das, was wir technologisch lösen. Aber ich glaube, dass es häufig für den Kunden wichtig ist, erstmal wieder diese Anschlussfähigkeit zum Bestehenden zu verstehen.
Jetzt hast du ja gerade die Kunden genannt. Da habt ihr ja unterschiedliche, je nachdem, wie man es definieren will. Einmal sind das diese B2B-Kunden, unter anderem DAX-Unternehmen, die Forschung betreiben wollen, wie die Kunden ticken. Und andererseits könnte man ja auch die, sage ich jetzt mal, die Personen, die an den Umfragen teilnehmen, auch als Kunde bezeichnen. Kommen wir vielleicht mal lieber zuerst zu den B2B-Kunden. Wie sieht da momentan diese Seite bei euch aus? Ich habe mal in einem Artikel von 2016 gesehen, oder war das vielleicht sogar noch früher, da wolltet ihr eigentlich erst ganz, ganz anders Geld verdienen, nämlich mit der Datenbank. Wie ist es denn von diesem Datenbanksystem jetzt doch auf ein ganz anderes System gegangen, mit dem ihr Geld verdient?
Genau, also diese Datenbank, die gibt es immer noch. Also ist ein wesentlicher Teil auch unserer Subscription, dass man auf diesen Erhebungsstock, den wir eben haben, rund um die Uhr drauf zugreifen kann. Für viele Kunden ist es aber darüber hinaus wichtig, also sehr konkret ihre eigenen Zielgruppen zu verstehen. Und das ist so ein bisschen auch die Nische, in der wir uns bewegen. Also wir erheben sehr, sehr schnell eben in Echtzeit und kommen sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen. Und wozu sich das eignen kann, ist beispielsweise zur Kampagnenmessung. Also ein Beispiel, das mir spontan einfällt, ist beispielsweise Volkswagen, die jetzt im letzten Jahr ihren ID3 in einer der größten Werbekampagnen deutschlandweit auf den Markt gebracht haben. Und da haben wir eben rund um die Uhr live in den kleinsten Käuferpersonas eben die Werbewirkung gemessen. Mhm. Für andere Unternehmen vermessen wir die Marktanteile und gehen da eben sehr tief runter, auch in die einzelnen Käuferpersonas oder aber auch regional können wir sagen, schau mal hier in diesem Landkreis, da gibt es ein Problem oder hier könnte der Vertriebsmitarbeiter XY angreifen. Genau.
Hast du das Gefühl, dass es manchmal ein Problem ist, dass man da Markt- und Meinungsforschung so vermischt, zumindest im Unternehmen?
Ja, aus einer technologischen Brille überhaupt nicht, weil es ist technologisch genau das Gleiche, ob ich jetzt eine Zielgruppe befrage, die heißt, ich bin potenzieller Wähler der Partei XY oder potenzieller Käufer des Produktes. Und es ist bei uns auch in der Firma recht gut getrennt. Also es gibt Key-Accounter, die auf den politischen Kunden sitzen. Da sind ja auch Teile der Bundesregierung dabei oder Parteien wie Verbände, die sich natürlich auch thematisch dort eher zu Hause fühlen. Und es gibt Kunden, die sich einfach voll und ganz auf den Telekommunikationsmarkt konzentrieren, also Key-Accounter, die sich auf den Telekommunikationsmarkt konzentrieren. Mhm. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Kunden, ja, in Medienhäuser. Das ist wieder ein ganz eigenes Geschäft. Also wie arbeiten Redaktionen, wie tagesaktuell müssen die Informationen sein. Da geht es dann auch viel um Exklusivität, was natürlich für andere dann irgendwie nicht so relevant ist. Und du hattest es ja auch angesprochen, quasi in dem sogenannten B2C-Bereich. Wir haben einfach ein sehr, sehr großes Panel, das natürlich auch engaged werden muss und wo dann auch die ganz andere Themen dann auch platziert werden.
Was meinst du gerade mit, die müssen engaged werden? Meinst du jetzt über die Einbindung auf diesen Medienseiten oder geht dir die auch gezielter an, außer jetzt zum Beispiel über den Newsletter?
Wir haben ja das größte Panel in Deutschland und akquiriert werden diese Nutzer natürlich vorrangig über die Medienseiten. Also ich bin mir sehr sicher, dass viele uns schon mal irgendwie beim Spiegel oder bei T-Online bei unsere iFrames gesehen haben, wo dann ganz klassisch genau, auf wen würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, gefragt wird oder eben, wer gewinnt die Meisterschaft. Da kommen wirklich 90% der Nutzer originär her. Das Schöne bei uns ist aber, dass die Nutzer nicht nur irgendwie einen Klick dann beim Spiegel machen, sondern sie konvertieren dann wirklich zu Survey-Nutzern auch und wir erreichen sie dann auch täglich, beispielsweise über den Newsletter, beispielsweise über die Web-App, beispielsweise, weil sie eben direkt auch zu uns kommen.
Mhm. Kannst du mal so ein bisschen Daten geben, wie aktiv sind diese Nutzer, wie oft klicken die vielleicht wirklich auf so einen Newsletter, kommen die einmal, kommen die 10-mal?
Also es fängt an bei einer ersten Session auf einer Medienwebseite, wo wir 18 Fragen am Stück beantwortet bekommen. Das finde ich schon immer sehr gut. Und natürlich gucken wir auch, dass wir in diese 18 Fragen auch einen nächsten Konvertierungsschritt reinkriegen. Also Fragen, sind Sie denn auch an diesem Thema häufiger interessiert? Mhm. Können wir Sie direkt kontaktieren? Für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns hier wirklich nach höchsten Datenschutzstandards bewegen. Das ist schon immer wichtig gewesen, aber hilft uns auch natürlich aus einer rein unternehmerischen Brille aktuell, dass die Gesetzgebung da auch in unsere Richtung zieht im Grunde. Also wir haben uns noch nie auf Tracking-Cookies verlassen ausschließlich. Und es kommen jetzt mittlerweile über die Hälfte der Abstimmungen, die wir wirklich auch berücksichtigen können, weil wir sagen, das sind verifizierte Nutzer. Da werden natürlich diverse Cross-Checks gemacht. Die kommen dann über unsere eigene Plattform. Also die erreichen wir über unsere eigenen Kanäle, wie eben die Web-App oder über den Newsletter in die Web-App.
Was ist für euch ein verifizierter Nutzer?
Das ist eine Person, über die wir genügend Gewichtungsvariablen vorliegen haben. Also beispielsweise fragen wir ganz am Anfang Alter, Geschlecht und die Postleitzahl des Wohnorts ab. Aber wir brauchen natürlich mehr, die leben Kinder im Haushalt, Konfessionszugehörigkeit und so weiter. Dann müssen diese Variablen auch zueinander passen. Also das meine ich mit dem Thema Crosscheck. Also wenn du uns beispielsweise sagen würdest, du seist Arzt, aber in der nächsten Umfrage sagst du, dein höchster Bildungsabschluss ist Realschulabschluss, dann passt das nicht zusammen. Es mag irgendwo immer Ausnahmen geben, aber wir sind nicht so sehr auf diese Ausnahmen angewiesen, dass wir da jetzt investigieren, sondern du würdest dann quasi einfach aus dem Sample wieder rausfallen. Und dann gibt es natürlich auch technische Kontrollmaßnahmen, also dass eben temporäre E-Mail-Adressen ausgeschlossen werden, gewisse Bot-Zugriffe natürlich auch erkannt werden und nicht berücksichtigt werden. Aber wenn man diesen Score, also quasi permanent übertrifft, dann gilt man bei uns als verifizierter Nutzer und wird dann eben auch gewissen Panels zugeordnet, dem Panel interessiert an E-Autos oder dem Panel Eltern mit schulpflichtigen Kindern oder ja, was auch immer den Kunden eben interessieren mag.
Okay. Und wie könnt ihr ausschließen, dass eine Person nicht eben zweimal in eurem Panel drin ist, wenn du sagst, dass ihr euch da sehr streng an die Datenschutzrichtlinie halten müsst?
Also wir können es nicht zu 100% ausschließen, dass jemand auch mit zwei Accounts bei uns drin ist. Die Frage ist halt, wie sehr kann das die Ergebnisqualität beeinflussen? Also wenn er zweimal mit völlig richtigen Angaben drin ist, dann ist das super, aber dann bräuchten wir auch nicht zweimal die gleiche Person in unserem Sample, dann würde sie auch nur einmal einfließen. Ganz platt ausgedrückt.
Und jetzt die Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware vereinfacht das Leben von Startups, Selbstständigen und Freiberuflern. Mit Safdesk könnt ihr eure Buchhaltung bequem, ortsunabhängig und GOBD-konform erledigen. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung, mit der App lassen sich Belege einscannen und automatisiert digital verwalten. Außerdem ist Safdesk die Schnittstelle zwischen Steuerberater und Finanzamt, bietet einen integrierten Steuerzähler in Echtzeit und verknüpft sogar euer Online-Banking. Allen Hörern und Hörerinnen des So geht Startup Podcasts bietet Safdesk einen exklusiven Gratismonat. Einfach nach der 14-tägigen kostenlosen Testphase eines der drei Pakete buchen und den ersten Monat vollkommen kostenfrei starten. Auf www.safdesk.de/Gründerszene erfahrt ihr alles über weitere Benefits und Konditionen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Taucht jetzt mit Safdesk in die Welt der modernen Buchhaltung ein.
Du meinst ja gerade, jeder hat euch vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Er hat wahrscheinlich eher eure Frage gesehen als euch, weil das Unternehmen selbst tritt ja sehr in den Hintergrund. Ist das ein Problem?
Ist das so?
Ich fand zumindest, dass die Frage für mich relevanter war, als dass da jetzt euer Unternehmensname drüber stand. Da hätte jetzt ja, auch
okay, ein Konkurrenzprodukt
stehen können. Beispielsweise, genau.
Ja. Ja, das ist für uns natürlich auch nicht kriegsentscheidend, dass wir da sofort als Brand auftauchen. Sondern für uns ist natürlich die User Experience steht da im Vordergrund. Es geht um die Frage, wir wissen, dass ein Mensch, der quasi, der jetzt ein Stück der Innenpolitik auf einer Medienwebseite sich zum ähnlichen Thema äußert, auch erstmal Interesse hat an dem Thema. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir ihn auch aus dieser Selbstselektion in diese Umfrage reinzugehen, auch schrittweise rausholen und auch auf anderen Themen abholen. Uns hilft es an der Stelle nicht, da jetzt unser Logo noch dicker drauf zu schreiben. Also das ist aber tatsächlich, also das ist jetzt quasi die Interface-Antwort.
Ich meinte eigentlich eher so, beispielsweise einen Forsa und Co. kennt man ja in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Die sind natürlich auch älter, hatten mehr Zeit und so weiter und so fort. Bei euch ist es, glaube ich, nicht ganz so. Wollt ihr da noch hin?
In anderer Form mit Sicherheit. Also wir glauben nicht an dieses System, dass man nur ein etabliertes Meinungsforschungsinstitut sein kann, wenn man jeden Abend in der Talkshow sitzt und auch quasi die Deutungshoheit über die eigenen Daten behält, sondern wir kommen ja mehr aus der Software-as-a-Service-Logik. Also wir sagen, wir haben hier eine Datenbank und lieber Kunde, stell dir dein Dashboard hier zusammen. Und dann sollen die Daten für sich selbst sprechen. Also so gut soll unser Dashboard, unsere Datenvisualisierung sein. Natürlich haben wir auch Beratungsleistungen im Unternehmen und natürlich arbeiten wir auch daran, dass wir bekannter werden. Ich glaube, dafür, dass wir jetzt erst 5 Jahre alt sind Und sind wir, glaube ich, also schlagen wir uns nicht schlecht. Man kennt ja unsere Sonntagsfragen oder man kommt eigentlich, wenn man sich jetzt irgendwie so ein bisschen für öffentliche Meinungsdaten interessiert, kommt man eigentlich an uns auch nicht mehr vorbei. Es gibt niemanden, der mehr Daten produziert und erstellt und veröffentlicht, glaube ich. Ich möchte da gar kein Alleinstellungsmerkmal draus machen, aber ich glaube, dass wir da schon im oberen Rand mitspielen und das System, wie eben solche Daten an den Markt kommen, das wird sich ein bisschen verändern. Also wir glauben ganz fest daran, dass es so eine Demokratisierung geben muss von Wissen. Also dass ich eben, also deswegen stellen wir ja auch allen Nutzern, die bei uns mitmachen, diese Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung. Das ist ja ein großer Teil des Incentives, dass ich, wenn ich an der Sonntagsfrage abstimme, auch live das repräsentative Ergebnis sehe. Das ist schon mal eine massive Veränderung im Vergleich zur traditionellen Branche, die es natürlich dann auch erschwert, genauso aufzutreten wie eben ein Geschäftsführer eines dieser genannten Institute.
Aber es hilft euch natürlich auch, dass vielleicht die Leute gewillter sind, bei euch eben Antworten zu geben, weil es diesen Gamification-Ansatz, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber dieses spielerische kleine Element gibt. Oh, wir haben dann andere Leute darauf geantwortet. Das hilft euch ja schon.
Ja, also ich meine, ich glaube, was ich für uns beanspruchen kann, ist, dass wir ein Stück weit das Erhebungsproblem dieser Branche gelöst haben. Weil natürlich die Ausschöpfungsquote, die Bereitschaft, an Telefoninterviews teilzunehmen oder auch aufgrund von monetärer Incentivierung einfach zurückgegangen ist. Das macht ja auch diese Umfragen so teuer und so aufwendig. Online ist das Ganze leichter. Man klickt mal schnell und da war eben unser Anspruch, wir müssen dann aber auch ein valides Ergebnis zeigen. Also nur weil die AfD beispielsweise ihre Wähler hier mobilisiert, können wir nicht zeigen, dass irgendwie 95% gegen die Aufnahme weiterer Geflüchteten sind oder so. Das würde nicht funktionieren. Und das ist quasi dieser Qualitätsanspruch, den wir haben, dass wir eben aus dieser schiefen Datenmenge ein valides Abbild der Gesellschaft zeigen und nicht den lautesten gewinnen lassen. Und warum die Nutzer mitmachen? Ja, ich glaube, es ist die Niedrigschwelligkeit. Es ist das Interesse am Ergebnis. Also ich kriege eben in Anführungszeichen umsonst, aber als Tausch für meine persönliche Meinung kriege ich das repräsentative Ergebnis angezeigt, was sonst eben Teil des Geschäftsmodells der klassischen Institute war. Und es ist genau das, was du auch gesagt hast, der Vergleich mit anderen. Also wo stehe ich eigentlich und wo stehen die anderen?
Jetzt hast du das mit dieser AfD doch nochmal erwähnt. Das war ja tatsächlich ein reales Problem, mit dem ihr zu kämpfen hattet. Vielleicht sogar noch zu kämpfen habt. Kannst du mal einen aktuellen Stand geben? Wie schwerwiegend ist es immer noch? Mobilisiert die AfD immer noch da ihre Leute, damit die bei solchen Umfragetools abstimmen?
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die AfD als Partei mobilisiert bei Survey. Aber was wir natürlich sehen, ist das, was wir im Internet recht häufig sehen, dass eben Anhänger von rechtspopulistischen Meinungen sich stärker mobilisieren. Und das ist etwas, was man bei uns auch beispielsweise in den einfachen Klicks sieht. Also man sich nur, die geben wir auch immer aus Transparenzgründen mit an. Also schau mal, so haben Menschen hier insgesamt abgestimmt, aber wir haben
die Rohdaten meinst du jetzt?
Genau. Und wir haben eben eine Stichprobe gezogen und gewichtet und das ist eben das repräsentative Ergebnis. Hierauf kannst du dich verlassen, darauf nicht. Da sieht man natürlich an den Rohdaten schon auch, dass sich da also ein gewisses Wutbürgertum auch manchmal äußert in den Umfragen. Ist für uns aber nicht ein nicht so großes Problem, weil wir natürlich auf unser Panel zurückgreifen können unter diesen verifizierten Nutzern.
Jetzt habt ihr also auch eine gewisse Einflussnahme auf das Ergebnis, könnte man sagen, weil ihr Wutbürger nicht dabei haben wollt. Kann man das so vereinfacht darstellen?
Nee, also die Wutbürger sind schon gemäß ihrer echten Verteilung in der Grundgesamtheit vertreten.
Gemäß der echten Verteilung ist der Zusatz.
Genau. Und nein, also eine Einflussnahme haben wir nicht. Also wir haben natürlich eine Einflussnahme, weil unsere Ergebnisse permanent veröffentlicht werden und wir eine Reichweite haben. Man natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung dadurch hat. Man veröffentlicht ja leider auch nicht immer nur Ergebnisse, die einem selbst gefallen, sondern das ist halt das. Wir sind eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Aber unser Algorithmus arbeitet eben ohne unser Zutun. Also bei uns sitzt niemand mehr da am Excel-Sheet und sagt, ach, irgendwie hier möchte man eine Variable mehr reinschmeißen und dann verändert sich das Ergebnis vielleicht leicht. Sondern es wird eben pauschal an den Algorithmen gearbeitet, aber nicht an den einzelnen Umfragen. So, das heißt, deswegen gibt es auch keine variablen Kosten bei uns, weil jede Umfrage, die ins System geschmissen wird, die läuft dann eben einfach durch.
Okay. Du meinst es ja gerade schon so ein bisschen, waren da jetzt häufiger Umfragen dabei, wo du gesagt hast, oh Gott, das hat mich jetzt verärgert, vielleicht auch überrascht oder auch inspiriert?
Also
oder schaust du gar nicht so genau da rein?
Mal so, je nachdem, es gibt ja immer auch so im Leben einer Gründerin ja dann irgendwie verschiedene Phasen, mal ist man näher am Kunden, mal ist man quasi stärker näher an der Finanzierungsrunde dran, mal ist man näher in internen Themen drin. Und ich glaube, dieses Jahr war natürlich unter den Corona-Bedingungen für uns wahnsinnig spannend. Also wir haben uns im März dann sehr schnell überlegt, was machen wir denn jetzt, wenn vielleicht die Hälfte unserer Kunden wegfällt, weil, weiß ich nicht, die OEMs ihre Werke schließen und dann vielleicht nicht mehr so viel Interesse am Einkauf von Daten haben.
Ich dachte eigentlich gerade, es müsste genau andersrum sein, dass sie vielleicht noch mehr Interesse haben, weil die Zeiten so ungewiss sind.
Und ja, so war es auch, aber das... Genau, also so war es auch. Es war dann tatsächlich andersherum und wir sind sehr, sehr gut durch dieses Jahr bislang gekommen. Ich klopfe gleich auf Holz. aber wir haben uns natürlich einfach sehr vorausschauend darauf konzentriert, wer braucht denn jetzt insbesondere Daten, und haben uns dann auch auf die Krisenmanager in der Bundesregierung konzentriert. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, so live zu erheben, wie die Gesellschaft über die einzelnen Maßnahmen nachdenkt, ob die Maßnahmen des Konjunkturpakets ankommen, ob die ersten Hilfemaßnahmen ankommen, ob die Angst vor Ansteckung da ist, wie man zum Regelbetrieb in den Schulen steht. Und da ist so viel Veränderung tagtäglich drin gewesen und man hat wirklich die Auswirkungen der Pressekonferenzen, der Kanzlerin wirklich sehen können. Und das ist dann schon spannend. Also das ist dann auch was wieder, wo ich dann so stolz bin auf unser eigenes System, dass wir wirklich in Echtzeit eben diese Daten so abbilden können.
Kannst du was zu konkreten Daten sagen, also Zahlen, wie viele Kunden konntet ihr gewinnen, wie viele Umfrageteilnehmer haben vielleicht dadurch mehr teilgenommen? Vielleicht eine grobe Richtung. Ui. Es hat sich sehr gut entwickelt.
Es hat sich sehr gut entwickelt. Nein, wir haben natürlich, also wie jedes Unternehmen jetzt in unserer Phase, wir sind jetzt irgendwie 5 Jahre alt, wir haben relativ starke Wachstumsziele und wir mussten die kaum nach unten korrigieren. Ne? Und ich glaube, das ist einfach schon Aussage genug. Also wir haben viele neue Kunden gewonnen und das und auch quasi unsere Wachstumsabstriche waren nur minimal, obwohl wir schon Mitte März fast 70% aus unserer Deal-Pipeline verloren haben unter den Kunden. Also das heißt verloren, wir haben entweder gesagt, das Projekt, was wir noch im Februar für sinnvoll erachtet haben, ist jetzt einfach nicht mehr interessant oder es ist on hold, aber auf jeden Fall ist quasi, also mit Blick auf den Cashflow ist dann erstmal 70% verloren gewesen kurzfristig und das war schon wieder für uns eine sehr, sehr coole Erkenntnis zu merken, wie ein Unternehmen dann so kurzfristig darauf reagieren kann, also dass wir dann doch noch sehr agil sind, obwohl wir jetzt heute auch schon 60 Mitarbeiter sind und vielleicht auch schon irgendwie hier und da etablierte Strukturen haben.
Hier und da, was bedeutet das?
Ja, ich glaube, also wir sind immer sehr gut damit gefahren, klare Prozesse und klare Strukturen zu haben und diesen Startup-Vibe, der ist natürlich auch bei uns da, aber wir feiern uns nicht fürs Chaos und da hat man ja manchmal das Gefühl, naja, vielleicht sind wir dann da zu konservativ oder so. Aber gerade in so einer Phase wie jetzt März, April, habe ich gemerkt, so nee, also wenn es dann drauf ankommt und wenn wirklich wieder ja, Bedrohungen aufs Unternehmen da sind, dann sind wir wirklich sehr schnell.
Okay. Du meinst gerade, oder hattest ganz kurz angefangen zu sagen, was in diesem Jahr für dich anstand, hast dann unter anderem Corona ja als Beispiel genommen. Wenn man sich so ein bisschen deine Jobtitel neben Gründerin und Geschäftsführerin anschaut, dann bist du ja in mehreren Beiräten im Aufsichtsrat und man fragt sich so, wo nimmst du die Zeit her?
Ja, also ich habe das in den letzten Jahren immer als sehr bereichernd empfunden, auch neben Civay zu werden. Also ich habe ja jung gegründet, 24, als wir das Unternehmen gegründet haben und habe eben sehr viel on the road lernen müssen und das ist natürlich auch weiterhin der Fall. Und mir hat das immer geholfen, mich mit, in Anführungszeichen, Peers auszutauschen und so, das ist, glaube ich, auch die Bereicherung, die ich dann in diesen Beiräten dann auch wahrnehme, dass man mit anderen Menschen in Kontakt kommt und auch an Problemen, also an anderen Problemstellungen arbeitet und dann aber natürlich auch ein bisschen Transferleistung fürs eigene Unternehmen mitbringen kann. Ich glaube, so muss man das sehen. Ich habe aber auch jetzt ein wenig reduziert die Tätigkeiten. Also das muss man auch sagen, dass ich auch erst in den letzten 1-2 Jahren gemerkt habe, es wird dann auch viel und gerade wenn man wieder so ein bisschen so eine Wachstumsphase im eigenen Unternehmen reingeht, ist es auch ganz gut, dann wieder volle Konzentration drauf zu haben.
Ja, was hast du reduziert? Du warst im Bundesverband Deutsche Startups, da bist du jetzt nicht mehr, noch irgendwas?
Genau, nee, aber das zum Beispiel, also da habe ich mich sehr stark engagiert die letzten 2 Jahre, haben auch Studien rausgebracht, viel im Bereich, viel mehr Entrepreneurship gemacht. Und genau, das ist zum Beispiel eine der Tätigkeiten, die ich jetzt mit abgegeben habe.
Ja, was machst du jetzt weiterhin in dem Bereich, also viel mehr Entrepreneurship im Speziellen? Oder hast du das Thema abgehakt?
Ich habe das Thema, also ehrlicherweise, ich habe mich lange damit schwer getan, dieses Thema überhaupt aufzunehmen, weil man das Gefühl hat, man muss ich jetzt drüber sprechen, dass ich eine Frau bin oder kann man ja über mein cooles Unternehmen sprechen. Ich habe aber selber gemerkt, an so vielen Wachstumsschnittstellen, wie gut es mir getan hat, andere Vorbilder zu haben oder ja, also auf andere Frauen quasi raufzuschauen und zu sehen, nee, cool, wie die das gemacht haben. Und deswegen finde ich das nach wie vor wichtig. Ich fand es wichtig, dass wir diese Studien veröffentlicht haben, die ja wirklich einfach Fakten geschaffen haben und gezeigt haben, hey, es sind nur 15% Gründerinnen in Deutschland, das ist zu wenig, weil diese Zahlen haben einfach gefehlt. Also das fand ich auch super, dass der Verband das immer geschafft hat, diese Studie auch wieder herauszubringen, auch in diesem Jahr wieder. Ist, glaube ich, auch die einzige Studie, die in dem Bereich wirklich auch häufig zitiert wird und auf die referiert wird. Ich mache jetzt nichts mehr in eingebetteten Strukturen, aber ich nehme natürlich häufiger noch irgendwie Podienanfragen oder Interviewanfragen auch zu dem Thema noch an. Versuche immer so ein bisschen die Balance zu halten, dass man dann aber auch noch ein paar Mal auch über das eigene Unternehmen spricht oder über die Inhalte. Aber ich merke einfach, ich kriege sehr viel Zuspruch, wenn ich auch über dieses Thema Female Entrepreneurship spreche, über die Herausforderungen, die ich vielleicht auch auf dem Weg hatte, weil ich eine Frau bin oder irgendwie auch jung gegründet habe. Und es melden sich einfach sehr, sehr viele, vor allem junge Frauen dann im Nachgang und haben auch nochmal 1, 2, 3 persönliche Fragen. Hm. Und ich glaube, dass das, es muss ja nicht immer was Großes sein im Engagement, aber ich glaube, dass das auch wirklich helfen kann.
Ja, und es müssen auch nicht immer große Vorbilder sein, oder? Also es kann ja mal auch die kleine Ein-Mann-Bude sein, die von der Frau geführt wird. Oder muss es für dich jedes Mal immer das 100-Mann-Unternehmen sein, 1000-Mann-Unternehmen sein, DAX?
Nee, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich finde das ganz wichtig, dass wir auch so ein diverses Set an weiblichen Vorbildern haben. Es gibt ja auch nicht für den männlichen Unternehmer das eine Vorbild, sondern es gibt viele verschiedene in verschiedenen Branchen. Und das ist mir auch wichtig, dass wir nicht immer auf das gleiche Portfolio von 5 Gründerinnen zurückgreifen, sondern genauso eben auch Vorbilder in Führungsetagen aus Corporates haben oder im Social Entrepreneurship oder ne, oder auch irgendwie, man findet ja auch inspirierende Frauen im öffentlichen Sektor. Wir arbeiten ja auch viel mit Ministerien zusammen, wo ich auch denke, so, Wahnsinn, eine solche Karriere also hinzulegen, finde ich ja wirklich beeindruckend. Ne? Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man sich Inspiration immer aus möglichst vielen Bereichen holt.
Hast du denn ein Vorbild? Muss jetzt nicht zwingend eine Frau sein?
Ja, also ich habe viele Vorbilder. Um es jetzt, ja, in solchen Interviews ist es immer schön, wenn man es ihnen möglichst konkret macht. es ist ja immer so ein bisschen, ja, Vorbilder, die haben mit meiner eigenen Karriere gar nichts zu tun. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, diesen beruflichen Weg von Angela Merkel mir anzuschauen. Und ich habe auch quasi aus ihrer persönlichen Entwicklung habe ich auch viel für mich abgeleitet, aus wie man auftritt, vor welche Probleme man gestoßen wird und so. Ich glaube, da haben sich auch schon diverse Journalisten dran abgearbeitet. Ich glaube, es war irgendwie diesen tollen, war das ein New York Times Artikel, wo es darum ging, dass Putin da diese großen Hunde auf sie gehetzt hat. Mhm. Wohlwissend, dass sie irgendwie Angst vor Hunden hat und solche Themen. Ja, aber natürlich auch hier in der Startup-Szene in Berlin. Ja, ich finde Frauen wie Verena Paus da wahnsinnig inspirierend, die sich natürlich sehr stark in dem Bereich des eigenen Geschäftsmodells auch aufhalten, aber dann auch wirklich sehr viel gesellschaftlichen Impact eben daraus entwickeln und sich wirklich für eine Sache auch sehr ehrenamtlich und erfolgreich einzusetzen, wie jetzt eben digitale Schulen. Das finde ich schon sehr, sehr cool, sich sowas anzuschauen. Es gibt aber viele andere Gründerinnen auch, deren Unternehmen vielleicht irgendwie kleiner sind, auch als unsere, jetzt gemessen am Funding oder an der Mitarbeiterzahl, wo ich das einfach aus anderen Gründen sehr beeindruckend finde, wie sie da hingekommen sind. Und
jetzt habe ich gerade gesagt, es muss nicht zwingend eine Frau sein, jetzt fand ich einen Mann dabei. Oder war Putin das Vorbild? Das habe ich noch
nicht gesagt. Nee, Putin war nicht das Vorbild. Ich glaube, Inspiration kann an so vielen Stellen anfangen. Mein Mitgründer und ich sind recht divers an vielen Stellen. Ja? Und so sehr man sich irgendwie gegenseitig manchmal nervt oder irgendwie die Macken des anderen irgendwie auch nicht mehr erträgt oder so, finde ich das beeindruckend, wie er sich bei uns eben in die Technologie eingearbeitet hat und bei uns Produkt und Statistik vorantreibt und wir da jetzt wirklich, also das finde ich großartig, ne? Weil wir uns auch natürlich über die Zeit immer weiter ausdifferenziert haben in unseren Skills. Ich merke, dass ich auch in Kundengesprächen spannende Personen auf der anderen Seite des Tisches kennenlerne. Es gibt viele Investoren, mit denen ich gute Gespräche geführt habe. Ja, aber es stimmt schon, Frauen oder weibliche Vorbilder haben natürlich nochmal zu denen entwickle ich nochmal eine andere emotionale Nähe. Mhm. Und ich glaube, es geht vielen Frauen so, weshalb es auch so wichtig ist, diese Role Models auch, ja, deswegen haben sie eine Daseinsberechtigung.
Ja. Was ist mit der Frau Zyprius, die ja auch bei euch involviert ist? Wie kam es dazu vielleicht? Also das war ja, glaube ich, schon 2018, also ungefähr 3 Jahre nach der Gründung, extrem schnell.
Ja, also Brigitte Zyprius kommt auch aus Hessen, so wie wir, aber darüber kennen wir uns nicht. Ich habe mit ihr ja unter anderem im Startup-Verband zusammengearbeitet, auch auf der Studie zu Female Entrepreneurship, und darüber haben wir uns jetzt kurz wieder kennengelernt. Und sie ist natürlich auch eine super spannende Frau, die sich jetzt ja auch nach ihrer beruflichen Karriere sehr, sehr stark für genau diese Themen einsetzt. Also diverses Unternehmertum und Digitalisierung im Allgemeinen. Und also ist eine wertvolle Unterstützung für unser Unternehmen.
Hm. Du hast jetzt immer noch sehr viel mit Politikern zu tun, bist ja auch im Beirat, wie heißen die, Junge Wirtschaft. Mhm. Berätst unter anderem da auch den Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Das klingt alles sehr politisch. Willst du doch wieder in diese Richtung mehr gehen? Oder ist das alles Zufall? Sind das alles gleiche Interessen, die da irgendwie parallel stattfinden?
Naja, ich denke, dadurch, dass unser Unternehmen einfach sehr wertvolle Informationen in diesem Sektor liefert, schließt sich das gar nicht aus. Also wir arbeiten einfach für viele Parteien, wir arbeiten für Ministerien oder Verbände. Das ist nur ein Teil unseres Geschäftsmodells, aber ist natürlich der sichtbarste Teil, weil auch wir sind ja immer so ein Tool mit eingebauter PR, die Redaktionen sehr stark eben über unsere politischen Umfragen berichten und die dann irgendwie über Agentur dann irgendwie verbreitet werden oder so. Das heißt, ich glaube, die Wahrnehmung ist da, dass wir da sehr stark vertreten sind. Für mich persönlich ist es einfach auch spannend, da an den, ja, für mich persönlich wichtigen Themen mitzuarbeiten. Also ich glaube, wir haben hier in Deutschland einen wahnsinnigen Druck, uns zu digitalisieren. Ich bin total begeistert, wie schnell es an einigen Stellen sich jetzt auch durch Corona gewandelt hat. Aber es hat ja vor allem Schwächen gezeigt, ne? Insbesondere im Schulsystem. Und das ist auch für mich ganz eng vernetzt mit dem Thema Female Entrepreneurship. Ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn man digitale Kompetenzen und Unternehmertum in die Schulen auf den Lehrplan setzen würde, dann würden wir auch viel mehr Frauen in der Selbstständigkeit sehen oder auch in der technologischen Selbstständigkeit. Und wenn ich mich da ein wenig engagieren kann, auch quasi im Rahmen meiner Rolle als Unternehmerin, dann mache ich das sehr gerne. Also es macht mir einfach sehr viel Spaß.
Hm. Jetzt fiel mir gerade wieder ein, dass du vorher diesen bösen Begriff repräsentativ verwendet hast und ich ja schon angedrückt habe.
Das fiel dir jetzt wieder ein.
Ich will jetzt gar nicht wie jeder mit dir darüber reden, was die Kritik von den Kritikern ist. Die ist, glaube ich, allgemeinhin bekannt, werde ich sonst auch mal in diesem Artikel zu diesem Podcast nochmal kurz mit reinschreiben, wer es nicht weiß. Was mich vielleicht viel mehr interessieren würde, gibt es vielleicht auch Punkte an dieser Kritik, wo du denkst, oh, die ist vielleicht gar nicht so falsch und daran können wir als Startup ja auch arbeiten?
Ich glaube, die gibt es. Also vielleicht, um es kurz auch einzuordnen, es ging ja so vor 2 Jahren ungefähr los, dass sich ein Wettbewerber sehr stark auf uns gestürzt hat und eben mit einer Klage vom Presserat begonnen, Artikel publiziert wurden und so weiter. Und zu Beginn war eben immer der Vorwurf, das kann ja gar nicht repräsentativ sein, das ist ja online. Dieser Vorwurf wurde mittlerweile fallen gelassen. Jetzt haben wir irgendwie 2 Wettbewerbe.
Da ging es allerdings auch um Fokus, ne? Nicht um euch, wenn man ganz genau
ist. Genau. Also im Grunde wurde Fokus dafür kritisiert, dass sie eine Umfrage von uns als repräsentativ ausgewiesen haben. Der Presserat hat dann quasi diese Beschwerde einstimmig abgelehnt und uns dann in Anführungszeichen Recht gegeben. Und dann ging es eben jetzt weiter. Der besagte Wettbewerber hat dann eben jetzt, ich glaube, aktuell 2 Wettbewerbsklagen gegen uns eingereicht. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir uns als größter Meinungsforscher oder so auf der Webseite titulieren. Und das, also es geht nicht mehr um die Repräsentativität. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich einiges auch an dieser Diskussion verfangen, weil es eine Diskussion ist, die jetzt, sagen wir mal, im zeitlichen Kontext nicht ganz irrelevant ist, weil wir sehen eben, dass die ganzen traditionellen Unternehmen ein Problem haben, heute noch zu guten Preisen überhaupt noch an Meinungen ranzukommen, weshalb diese Branche natürlich einfach ja, vor Probleme gestellt ist. Und deshalb sprechen wir auch mit Branchenverbänden und auch viel mit der Wissenschaft und legen unsere Methode auch sehr transparent offen, sagen auch nicht, hey, das ist das einzig Wahre, wie man es machen kann. Es gibt ja immer so diese große Frage Fit for Purpose. Also was will ich eigentlich rauskriegen und welche Methode ist dafür die geeignete?
Also sagen wir, ihr legt einen Teil der Methode offen, kann man, glaube ich, sagen. Nicht alles, oder?
Ja, also wir arbeiten jetzt beispielsweise mit dem DIW, also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, recht eng zusammen oder eine wissenschaftliche Kooperation mit der FU Berlin. Da arbeiten Mitarbeiter eben sehr detailliert mit unseren Daten. Das ist mal die Frage, also was heißt jetzt offenlegen bis, also doch, also sicher, sie haben Zugriff eben auf unsere Methodik, auf unsere Datenbank, auf unsere Daten so. Also ich glaube, da ist es viel mehr Transparenz geht da nicht mehr. Und wir merken natürlich schon, dass wir auch im Gespräch mit wissenschaftlicher Begleitung kontinuierlich unsere Algorithmen auch verbessern können. Und das haben wir natürlich auch seit Jahr eins immer fortwährend getan. Das heißt, natürlich ist Kritik nie per se immer zu 100% falsch. Also da kann schon auch was Richtiges dabei sein. Man muss sich halt überlegen, ja, von wem kommt die Kritik? Ist das jetzt eine Wettbewerbsgeschichte oder ist das wirklich akademisch interessant? Und ich glaube, mit den akademisch interessanten Playern sind wir auch im ganz guten Austausch.
Okay, und was heißt das konkret? Wie wollt ihr vielleicht eure Tools dahingehend ausbauen?
Naja, also momentan beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage, wie wir für welche Zwecke sich unsere Methodik noch eignet. Ne? Also wir haben uns natürlich auch stark limitiert. Wir wissen ja selbst ganz genau, dass wir jetzt beispielsweise nicht, weiß ich nicht, für Deutschland ermitteln können, wie viele Menschen online aktiv sind. Weil wir haben ja nur Onliner. Also wir haben dann starken Coverage-Bias, wir erreichen nur Onliner, wir würden einfach auf 100% kommen. Das können wir nicht machen. Wir können aber sehr genau bestimmen, wie die Verteilung in Deutschland ist von Menschen, die sich vielleicht ein E-Auto kaufen wollen, weil das mit der Online-Affinität gar nicht so zusammenhängt. Das ist blau reingesprochen. So, und da sind wir sehr gut drin. Oder wir können Telekommunikationsmärkte vermessen. So, und genau mit diesen Forschungseinrichtungen testen wir jetzt eben, wozu eignet sich diese Methode noch? Wo gibt es vielleicht stärkere Verzerrungen? Und was können auch andere sich in Zukunft davon abschauen, von dieser Methode? Weil es ist wirklich egal, in welches Institut man schaut oder in welche Forschungseinrichtung, es stehen alle vor den gleichen Problemen, dass sie sich überlegen müssen, wie sie in Zukunft auch noch solche Forschungsfragen beantworten können.
Okay. Das heißt, die gehen dann auch häufiger auch mal auf euch zu?
Ja, genau. Also der wissenschaftliche Bereich ist jetzt bei uns, also vertriebsseitig gesprochen, nicht der größte, auf keinen Fall. Also wir arbeiten vor allem eben für Corporates, also machen vor allem Marktforschung, Meinungsforschung, auch eben ein bisschen politischen Sektor. Aber es ist auch für uns einfach ein sehr spannender Bereich, den wir gerne mitmachen.
Okay. Ihr hattet ja kürzlich eure 10.000. Frage online. Hast du vielleicht noch ein paar aktuellere Zahlen daneben? Also gerne Umsatz und Co., das, was du sagen kannst und darfst.
Du meinst also Unternehmens-KPIs im Allgemeinen?
Korrekt.
Genau. Also 10.000. Umfrage ist natürlich für uns schön. Wir haben jeden Tag stellen wir tausende Fragen durch, aber das ist die 10.000. Neu gestartete Frage jetzt gewesen. Genau, ich habe ja schon erzählt, wir sind knapp 60 Mitarbeiter, sitzen in Berlin, sind mit über 1 Million registrierten und verifizierten Nutzern das größte Panel in Deutschland. Haben, glaube ich, jetzt 70.000 Daily Actives momentan. Jetzt hoffe ich, dass die Zahl stimmt. Und was mich jetzt persönlich recht stolz macht, ist, dass wir jetzt auch schon im zweiten Jahr unseren Umsatz verdreifachen konnten. Also das war wirklich ein Thema, was uns in den ersten Unternehmensjahren eher schwer gefallen ist, weil wir sehr stark eben aus dieser Technologie-Richtung kamen. Wir haben uns sehr drauf, wir haben die wissenschaftliche Machbarkeit im ersten Jahr uns darauf konzentriert. Wir haben Produktentwicklung für uns gelernt und erst so im Jahr 3 und 4 fiel uns auf, dass wir irgendwie auch Geld verdienen müssen. Und da haben wir uns jetzt wirklich sehr gut entwickelt, also wirklich unsere Kundenstämme ausgebaut und wie gesagt, also auf diese Umsatzzahlen sind wir auch schon sehr stolz.
Okay, sehr gut entwickelt heißt, die Zahlen könnten noch besser sein?
Ja, die könnten immer noch besser sein. Also wir haben uns eben fest vorgenommen, dass wir in diesem Jahr konstanten Break-Even haben und das ist natürlich...
Also auf Monatsbasis hattet ihr den schon, aber...
Genau. Also wir waren jetzt also schon einige Monate mal Cashflow-positiv. Aber das eben wollen wir noch weiter stabilisieren in diesem Jahr. Natürlich jetzt auch unter erschwerten Bedingungen, weil natürlich auch noch ein bisschen Unwägbarkeiten jetzt 2020 drin sind. bevor wir dann auch in den nächsten Monaten über neue Märkte sprechen.
Hm. Wollt ihr weiter Geld aufnehmen?
Das kommt tatsächlich auf den Zeitpunkt dann drauf an. Also aktuell suchen wir keinen neuen Investor, aber spätestens dann, wenn wir sagen, wir gehen jetzt in mehrere europäische Märkte gleichzeitig, macht das natürlich Sinn, dass wir das mit einem etwas stärkeren finanziellen Backing machen.
Ja, alles klar. Dann am Ende des Podcasts haben wir mal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
Ja.
9-to-5 oder Nachtschicht?
Aktuell mehr 9-to-5.
Zebra oder Einhorn?
Einhorn.
München oder Berlin?
Berlin.
Einzelgänger oder Klickenmensch? Also Einzelgänger?
Ich fürchte ja. Aber nicht Soziopath, Einzelgänger.
Okay, okay. Muss ich nicht rechtfertigen. Es ist nur eine Entweder-Oder-Frage.
Ja.
Okay. Seriengründer oder Langzeitchef?
Langzeitchefin.
Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
Allein gründen oder im Team?
Im Team.
Okay. Und weil du gerade Langzeitchefin gesagt hast und vorhin nicht hundertprozentig auf meine Politikerfrage eingegangen bist, du willst also nicht in die Politik gehen, langfristig.
Aber wenn ich das jetzt gut gemacht habe, dass ich nicht 100% auf deine Politikerfrage eingehe, dann hätte ich ja die richtigen Skills. Nein, ich möchte es nicht ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch da Spaß habe. Aber ich merke, dass mich das Unternehmertum eigentlich immer weiter davon wegtreibt, weil es schön ist, klar sprechen zu dürfen und auch ein bisschen nach der eigenen Lust und Laune zu sein oder zu arbeiten. Und ich glaube, alles Politische auch im eigenen Unternehmen versuche ich immer sehr stark sofort ans Tageslicht zu bringen. Und,
okay. Ich bin gespannt, was du in 5 Jahren sagst. Okay. Und ganz zum Schluss, welchen Gründer, Gründerin, Investor, Investorin würdest du für diesen Podcast einladen wollen?
Ui. Gründer, Gründerin, Investorin, Investor. Also ich finde ja, dass ich zu selten mit weiblichen VCs in Kontakt war. Und deshalb würde ich Investment Managerin vorschlagen, vielleicht die Judith Dada von La Familia.
Dann danke für das Gespräch, Janina.
Vielen Dank euch.